Ich will über Vorlesungstechniken reden. Denn irgendwie haben mich die 40 Millionen PowerPoint-Opfer am Tag, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich kann die Zahlen nicht gut nachvollziehen. Aber es gibt etwas anderes, was jeden Tag stattfindet. Nämlich etwa 100, ich habe es mal abgeschätzt, aber wirklich nur ganz grob, etwa 100.000 Vorlesungen am Tag finden statt. Und die haben etwa 2 Millionen Opfer. Und ich rede jetzt über eine Struktur, also wenn der letzte Overhead-Projektor zu Asche zerfallen ist oder zu Staub und PowerPoint schon gar kein Name mehr ist, den jemand kennt und all dieses andere weg ist, die Vorlesung bleibt bestehen. Also das ist in der Dimension der katholischen Kirche ungefähr, nicht? Wir haben hier 800 Jahre Erfahrung und Durchsetzungskraft und dass einige von uns inzwischen auch etwas grauer irgendwann mal gedacht haben, sie könnten die Vorlesung abschaffen, das war ein lächerlicher und absurder Gedanke. Nein, das ist gar keine Chance. Aber Dirk, wir können sie verändern, nicht? Was man nicht abschaffen kann, muss man verändern halt. Und da bleibt dann höchstens diese flachen Sprüche, ob sich das lohnt, darüber nachzudenken. Ich denke schon, du denkst auch. Also wir sollten die Vorlesung verändern. Aber dieses Bild, das ich sehr schätze, etwa 14. Jahrhundert, 1350 etwa, zeigt ja nun sehr deutlich nicht die Opfer einer PowerPoint-Präsentation, sondern alle Elemente einer Vorlesung, die wir heute auch noch haben, mit einer einzigen kleinen Ausnahme. Es gibt da einen Menschen, der ein Zwangsinstrument, eine Rute in der Hand hält. Diese nette Begleitfigur der Vorlesung ist heute nicht mehr üblich. Das machen wir über Prüfungsamt oder sonst was. Also die direkte Korrektur des Verhaltens findet eben nicht mehr im Saale statt. Aber ansonsten, man sieht auch, warum es Vorlesung heißt, denn definitiv sitzt da oben einer auf der Lehrkanzel. Ja, das ist kein Stuhl, das ist eine Kanzel. Er liest vor und die vorderen beiden Reihen schreiben auch ab, während in der dritten Reihe schon nur noch ein Notizbuch ist und in der letzten Reihe offensichtlich überhaupt niemand abschreibt, habe ich den Eindruck. Und es gibt auch welche, die von der Schwere der Gedanken schon voll getroffen sind und da niedergesunken sind. All diese sind ja Phänomene, die wir gut kennen. Also was ist eine Vorlesung? Ein Glück, dass wir die Erziehungswissenschaften haben, sonst wüsste ich das ja nicht. Und die Erziehungswissenschaften der verehrten FU haben das also auf ihrer Webseite genau erklärt. Lehrveranstaltungen, in der eine in der Regel habilitierte Lehrperson, Professorin mit großem Binnen-I oder Privatdozent in Aspekte zu dem Thema der Vorlesung vorträgt. Nicht? Obwohl wegen der Konzentrationsfähigkeit der Zuhörenden eine gute Predigt, ein interessanter Sprung, nicht länger als 22 Minuten dauern sollte, Dirk. 22 Minuten, das ist ein neuer Rekord, das hast du noch nicht festgehalten. Tragen viele 45 oder gar 90 Minuten vor. Ich sage das hier so über die Vorlesung hinweg zu Dirk, der nämlich immer geschimpft hat, dass 90 Minuten eine absurde Länge ist und dass da. Denn folgendes, ich springe ein bisschen, ihr könnt den Rest ja selber lesen. Da man ja doch nur 50% der wichtigen Dinge mitbekommt, ist das eine anthropologische Konstante. Ist es nicht nur wichtig, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, sondern effizient mitzuschreiben und das Gehörte Gelernte durch Lektüre und Aufbereitung der Notizen nachzubereiten. Hugo, das hast du versäumt. Mitschreiben, nachbereiten. Irgendwie hast du das nicht hingekriegt. Vorlesungen sind manchmal mit Übungen kombiniert. So sieht so eine Nachschrift aus. Das war nun ein Streber, das sieht man ja an der Schrift. Aber er war auch adlig. 1730 ist das. Er war adlig, wohl aus Frankreich, aber er hat eine lateinische Vorlesung gehört. Die Bilder, das wüsste ich gerne, wie das gemacht ist. Das ist ein gebundenes Buch und ich vermute, es hat sehr, sehr viele Bilder. Dass die Bilder alle gedruckt sind. Er hat sie entweder aus einem Buch rausgeschnitten, was barbarisch wäre, oder vielleicht weiß das jemand besser, vielleicht gab es zu Vorlesungen tatsächlich Teilbebilderungen, sodass man das ausfüllen konnte. Denn da schreibt er also offensichtlich quod sunt categoria. Er hat also was sehr Grundsätzliches gelernt, wahrscheinlich Aristoteles, nicht? Er hat seine Kategorienlehre da niedergehalten und es gibt noch viele schöne andere Bilder, die definitiv gedruckt sind, die er also nicht gemalt hat. und das bebildert er, und danach ist er ein gebildeter Mensch. Es geht also in der Vorlesung um diesen Prozess, wie werden gebildete Menschen erzeugt. Und wir haben heute genug darüber gehört, dass es wahrscheinlich nicht durch die Übertragung von Informationen von Gehirn zu Gehirn stattfindet, sondern dass es ein etwas komplexerer Prozess ist. Es empfiehlt sich an der Stelle, die Meisterdenker zu fragen. Ich tue das schrecklich gerne, weil der Meisterdenker, wir haben hier in der Uni keine Möglichkeit, einen Weiheraum zu machen, weil der Hörsaal 6 nicht mehr existiert. Der muss da hinten gewesen sein, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ungefähr die nächste Nähe, die man mit Vorlesung an Hegels Vortragsort kriegen kann. Weiter hinten steht er dann auf dem Hegelplatz als Denkmal. Das ist dann natürlich die nächste Stufe, das können wir nachher angucken. Hegel hat 1818 hier an der Uni angefangen, am 22. Oktober. Also er gehört zur ersten Generation, war allerdings nicht in der allerersten Phase der Universität da, und zu seinem Ärger war Fichte Rektor. Das muss ihn also irgendwie doch auch irritiert haben, aber er war voll erwartet, nicht? Es war eine dieser Berufungen, wie sie jetzt in Berlin ja Standard werden, exzellente Exzellenz, man holt die allerbesten weltweit, das heißt aus Jena, und kriegt einen Schwaben, was interessant ist. Es gibt natürlich, damals wurde mitgeschrieben, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Mitschriften, und vorhin tauchte die Frage auf über die Bandbreite der Rezeption. Bei Hegel könnte man wirklich sehen, was haben die denn jeweils verstanden? Nicht? Da gibt es also sehr, sehr viel verschiedene Mitschriften. Diese hier beschreibt unmittelbar diese Anfangsvorlesung. Und man muss dazu sagen, die Leute sind über die Fenster reingeklettert, weil sie durch die Tür nicht reinkamen und so. Er war total berühmt, und es war absolut wichtig, dass man diese erste Vorlesung hört. Abgespannt und grämlich sitzt er auf seinem Lehrstuhl mit niedergebücktem Kopf, in sich zusammengefallen. Sie können das selber lesen. Nicht, interessant ist vielleicht die drittletzte Zeile, von der metallenen Stimme in schwäbisch breitem Dialekt, als sei jedes das Wichtigste, einen wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten. Er hat das so geschwäbelt, dass wahrscheinlich ein Großteil der Berliner Offiziere ihn gar nicht verstanden hat. Aber das war nicht nötig, weil sie die Reizworte hörten und der deutsche Idealismus schon so gefestigt war, dass man damit weitererzählen konnte. Es geht dann übrigens, wird dann fortgeführt, in den Tiefen des anscheinend Unentzifferbaren wühlte und webte jener große Geist mit großartig selbstgewisser Behaglichkeit und Ruhe. Es muss eine interessante Vorlesung gewesen sein, Behaglichkeit und Ruhe. Aber ja. Dann erst erhob sich die Stimme und das Auge blitzte scharf über die Versammelten hin und leuchtete im still auflodernden Feuer seines überzeugungstiefen Glanzes, während er in nie mangelnden Worten durch alle Höhen und Tiefen der Seele griff. Fantastisch. Nach 3 Wochen hatte er nur noch ziemlich wenig Zuhörer, weil anscheinend dieses Schwäbisch eine gewisse Barriere aufbaute. Aber die andere Barriere mag vielleicht an 2 Phänomenen gelegen haben. Das eine hat mein Kollege Frieder Nake immer stolz zitiert, der Zettel, der an der Tür hing. Die Vorlesung fällt heute aus, Herr Professor ist mit dem Denken nicht zu Ende gekommen. Eine schöne Formulierung. Die andere war, dass er es nicht sehr gut verstanden haben soll, sein Geschriebenes zu erzählen. Und wer sein Geschriebenes lang genug gelesen hat, weiß, dass er es auch nicht gut verstanden hat, sein Geschriebenes gut zu erklären. Das hat die Leute zu seinem Schüler getrieben. Es war ganz einfach so, dass sie lieber sich einen Schüler angehört haben, der das viel besser erklärte, weil er das kompakter darstellen konnte. Pech in gewisser Weise oder auch Glück. Ich weiß das nicht so genau, nicht? Also aus der Strategie eines stabilen Professors ist das vielleicht ja gar nicht schlecht, wenn man als Star anfängt und dann sehr schnell die Leute los ist. Die Hegelschen, trotz allem die Hegelei war natürlich, gut, einem ging es noch schlechter, das war Schopenhauer, der als Privatdozent kühn Hegel herausforderte, indem er seine Vorlesung genau auf die Vorlesung von Hegel legte. Und daraufhin 3 Zuhörer hat er, nicht? Also das war die noch härtere Strategie. Dann ist er verärgert nach Frankfurt gezogen und hat die Privatdozentur aufgegeben. Und hetzte dann nur noch so einmal in der Woche gegen Hegel schriftlich. Die Vorlesung der damaligen Zeit ist klassisch die Vorlesung, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, 500 Jahre passiert eigentlich nichts. Es wird ein Buch vorgelesen, als gäbe es Papiermangel, als müsse man alles nachschreiben, weil es nicht gedruckt werden kann und so. Zwischendurch ist eine mediale Revolution gewesen. Gutenberg hat es erlaubt, dass man auch Hegel kaufen konnte und lesen konnte. Und es gibt auch Studenten in der Zeit, die sagen, also für die Vorlesung, das ist jetzt nicht Hegel, sondern andere Vorlesungen, da hätte ich nicht nach Leipzig kommen müssen. Der liest ja alles nur wörtlich aus seinem Buch vor und das kann ich auch zu Hause machen. Und er liest es wirklich nur ab. Klassischer Typus, das Vorlesen, das heißt ja auch so. Und Vorlesen, Nachschreiben, ignorant gegenüber jeder technischen Veränderung. In der Zeit von Hegel beginnt sich das zu ändern, aber es gibt Areale, in denen sich nichts ändert. Und das Areal, wo es am schlimmsten zu sein scheint, ist die Juristerei. Die Juristen lesen nach allem, was man so hört, bis heute noch über große Strecken Satz um Satz vor. Wahrscheinlich, weil sie sich nicht nachher sagen lassen wollen, sie hätten einen Satz falsch gesagt. Und die Vorstellung von richtig und falsch ist bei Juristen halt eine komplett andere als bei Kulturwissenschaftlern, Philosophen oder Mathematikern. Die haben sehr unterschiedliche Begriffe. Vielleicht ist das das Wichtigste daran, was man sehen kann. Jede Vereinheitlichung von solchen Veranstaltungen ist Unsinn. Und Klaus hat völlig recht. Das Publikum ist verschieden, aber auch die Subjekte sind verschieden. Soll heißen, das, worüber ich rede, erfordert jeweils ganz andere Arten heranzugehen. Und von daher ist also eine Vereinheitlichung etwa der Vorlesungstechnik ein charmanter Blödsinn. Das geht gar nicht, glaube ich. Aus der Erfahrung mit E-Learning sitzen hier ja genug Leute, die das auch lange genug untersucht haben. Diese Einheitsvorstellung einer Vorlesung, die gibt es gar nicht. Unsere Juristen, da habe ich einfach den Herrn von Savigny zu nennen, nicht der große Pandekt, der wirklich die Juristerei radikal reformiert hat, aber als Vorlesender zumindest von einem seiner Hörer überhaupt nicht geschätzt wurde. Von vielen anderen glaube ich auch nicht. Da ist eine gewisse Reserve geblieben. Und Heine fragt in seinem Gedicht, wie geht es dort den Professoren mit den mehr oder minder langen Ohren? Wie geht es dem elegant geleckten, süßlichen Troubadour der Pandekten, dem Savigny? Die holde Person, vielleicht ist sie gestorben schon, ich weiß es nicht, ihr dürft's mir entdecken, ich werde nicht so sehr erschrecken. Heine hat sein Jurastudium nicht sehr gemocht, muss man sagen. Es gibt eine Fraktion, also die Juristen haben ganz lange Vorlesungen nach dem mittelalterlichen Schema weitergetrieben. Die Philosophen sind irgendwie ins Schlingern gekommen, genauso die Theologen. Die haben ja auch die Anlage gehabt, das so zu machen, aber die haben tatsächlich im 19. Jahrhundert die Vorlesung ein Stück weit modernisiert, bis bei Naturwissenschaften extrem. Die Geisteswissenschaftler haben das Seminar eingeführt, die Naturwissenschaftler das Labor, da sind andere Arbeitsweisen aufgetaucht. Aber auch die Vorlesungen haben sich verändert. Die Mediziner sind insofern interessant, als sie das Setting verändert haben. Ich will das hier an einem sehr berühmten Beispiel zeigen, das ist das Anatomische Theater in Uppsala. Es gibt noch ein paar mehr, Padua hatte eins, Paris hatte eins. Also es war, Mediziner bauten plötzlich andere Vorlesungssäle. Und das sind Vorlesungssäle, wo man eben tief runter gucken kann und wo natürlich der Tisch für die Leiche steht oder für den Kranken und wo Unterricht tatsächlich eine andere Situation wird. Rembrandt hat das ja in einer berühmten Darstellung auch gezeigt, allerdings nicht im Anatomischen Theater, sondern an einer anderen Stelle. Was hat nur die Vorlesung im frühen 19. Jahrhundert irritiert? Es gibt einfach eine Konkurrenz. Die Konkurrenz sind die freien Vorträge. Insbesondere in Städten, die keine Universität haben, gibt es eine Vortragskultur, wo das Bürgertum, das gerade seine Kinder in die Schule geschickt hat und jetzt richtig lesen gelernt hat, Lesewut, Lesesucht, all das taucht auf, das hat auch eine Vortragssucht. Man will das Neue hören und es hängt gar nicht so sehr an der Universität. Auch die Berliner haben ja ihre Universität mit sehr unterschiedlichen Motiven gegründet und das tiefere Motiv war sicher dem Militär, soll heißen den Offizieren und der oberen, dem niederen Adel und der oberen Bürgerschicht eine höhere Kultur beizubringen, die sie nicht in Berlin nicht kriegen konnten ohne Universität. Und dann natürlich auch der Stachel der französischen Besetzung spielte eine große Rolle, nicht einfach, dass dieser Napoleon so ultramoderne Ideen hatte, und trotzdem der Erbfeind war, nicht? Also man war ja in einer verrückten Situation, eine patriotische Befreiung zu betreiben, aber anerkennen zu müssen, dass die Franzosen die Besseren sind, nicht? Was mich an irgendetwas anderes erinnert. Aber gut, es war so. Beispielsweise Alexander von Humboldt hat zwar inzwischen seine Statue da draußen, er ist von seinem Bruder ja nicht als Vorrat für die universitären Professoren gesehen worden, weil der Bruder die Naturwissenschaften hier sowieso nicht haben wollte. Das war nicht machbar mit der Situation der Berliner Industrie, die zaghaft anfing, und des Handwerks. Die wollten auch Naturwissenschaften haben. Also war es unvermeidlich, dass irgendwann Alexander auf der Berufungsliste stand. Und dann hat er ganz lange alles rausgezögert. Er hat Vorträge gehalten, er wollte aber nicht an der Uni Vorlesungen machen und er wollte gar nicht herkommen. Also hat jahrelang erzählt, dass die Druckereien in Frankreich so viel besser sind, dass er in Paris seinen Kosmos noch drucken muss und das, bevor er hierher kommt. Schlegel ist ein anderer berühmter Vorträger gewesen. Und diese Vortragenden, die konnten keine Vorlesung halten. Also wenn die sich hingesetzt hätten, das Buch aufgeklappt hätten und vorgelesen hätten, hätten sie keinen Pfennig verdient. Die mussten interessantere Vorträge halten. Und das hat die universitären Professoren geärgert. Und da kann man dann auch Leute nennen. Also ob es Hegel geärgert hat, weiß ich nicht, aber die Theologen waren ziemlich verärgert und haben angefangen, interessantere Vorträge zu halten. Und die hatten dann den Zulauf. Eigentlich hat diese Universität eine lange Geschichte mit den Theologen, das muss man mal deutlich sehen. Die haben hier immer eine sehr starke Herrschaft ausgeübt, zumindest über das Publikum. Und man sieht ja, wie der Maulwurf so langsam sich voranarbeitet, bis er plötzlich an der Spitze des Berges ist. Aber diese Vorstellung, dieser Wettbewerb von Vorlesung und Vortrag, der hat eigentlich die Vorlesung gerettet, glaube ich. Sonst wäre sie wahrscheinlich dann doch mit der allgemeinen Alphabetisierung, den billigen Büchern und so weiter verschwunden. Dann hätte man sagen können, wir machen Fernkurse. Lies das Zeug und komm zur Prüfung. Das wäre übrigens möglich gewesen, weil damals eine Prüfung, eine Dissertation ohne weiteres möglich war, ohne Studium vorher an der Uni. Man hat es halt eingereicht, musste es bezahlen und dann konnte man eben auch Doktor werden, ohne dass man überhaupt jemals an dieser Universität gewesen ist. Man konnte das im Austauschverfahren machen. Nicht? Man hat das Geld und das Buch hingeschickt, hat den Titel zurückgekriegt. Es gibt hier an der Uni, gab es einen berühmten Studenten, der das so gemacht hat, Karl Marx, der ist in Jena promoviert worden, auf dem Briefwege. Das ist einfach so erledigt worden. Aus diesem freien Vortrag entsteht dann eine andere Kultur der Vorlesung und an der Stelle will ich über die Meistererzählung
Zeit und Sein
und Weihestunden etwas sagen.
Was gibt denn Anlass, Zeit und Sein zusammen zu nennen? Sein besagt, seit der Frühe des abendländisch-europäischen Denkens bis heute, dasselbe wie Anwesen. Aus Anwesen, Anwesenheit, spricht Gegenwart.
Gut, ich erspare Ihnen den Fortgang der Heideggerschen Vorlesung. Man kann ein bisschen daraus ahnen, dass automatisch ein Publikum in zwei Gruppen zerfällt an der Stelle. Und die eine Gruppe rausgeht nach einer Weile. Und die andere Gruppe von da abgeprägt ist. Das sind die Meisterdenker. Es gab ja natürlich auch durchaus, das Phänomen ist ja nicht auf Heidegger beschränkt und deswegen will ich einen zweiten noch dazu nehmen. Ich habe versucht, ein paar Dokumente der Vorlesung halt hier beizubehalten.
So. In der neuen Geborgenheit.
Entschuldigung.
Patzig, der Deklassierte auf, der weiß, was er sich herausnehmen darf. Einerseits hat er nichts zu verlieren. Andererseits konserviert noch die verwaltete Welt die Kompromissstruktur der bürgerlichen Gesellschaft insofern, als sie vorm Äußersten der Abschaffung ihrer Mitglieder aus eigenem Interesse zurückschreckt und in den Großplänen der Wirtschaft einstweilen über Palliative verfügt. Auf dem gesellschaftlichen Grunde der Umdeutung vollendeter Negativität ins Positive durch den Jargon ist die erpresserische Zuversicht des verängstigten Bewusstseins zu argwöhnen.
Selbst sehen wir das mal so, nicht? Also er wird da schon recht haben. Auch da ist es ja klar gewesen, und das kann ich rückwärts sagen, auch da zerfiel natürlich die Vorlesung wieder in zwei Gruppen und die eine zog aus und die andere war hinüber. Vorlesung hat also dramatische Elemente, wir haben das heute schon ein paar Mal gesagt, und zwar erhebliche und enorme Potenziale, enorme Bindungspotenziale, die glücklicherweise heute nur selten genutzt werden, möchte ich mal sagen. Aber es gibt eben eine lange Tradition der Schulbildung, und die Schulbildung hängt extrem an diesen Performanzen. Und wenn man das sieht, dann wird natürlich eine Frage von PowerPoint, ich sage mal, peripher. Denn es ist keine Frage, dass es kein technisches Mittel gibt, um diese Raffinesse der Schulbildung zu ersetzen. Nicht? Die Form, wie Publikum subversiert wird im Denken, ist natürlich etwas höher als mit Grafik um sich zu schmeißen. Was aber nicht heißt, dass man das nicht einsetzen kann, wenn man diese Schulbildung sowieso vorhat. Nicht? Also da ist dann, die Potenziale sind natürlich gegeben. Ja, ich will noch eine modernere Vorlesung dazu nehmen. Stopp, das ist falsch, Entschuldigung. Na? So, But You. Verstehe. Man muss es auch können. So, und jetzt, wer hat irgendwas über das Keynote 3, das nicht so gut kann? Ah ja, der läuft, ich verstehe. Mein Problem ist ganz simpel, dass...
Ja. The floor splits the night into the grey darkness of being on the one hand and on the other the infinitely varied darkness of the sensible world. This is why, in Beckett's prose, one suddenly discovers poems.
Gut, also man sieht, das gesprochene Wort hat seine Faszination, und selbst in der Aufbewahrung als Konserve ist es natürlich sehr überzeugend erstmal, wenn man sich auf Beckett einlässt und auf dieses bezaubernde Englisch einlässt. Klar. Klar. Das Interessante ist, dass es den meisten dieser schätzungsweise 200.000 Vorlesenden am Tag oder 100.000 Vorlesenden pro Tag weltweit nicht gelingt, eine so intensive Situation herzustellen, dass die Struktur aber trotzdem weiterlebt, nicht? Weil sie andere Mittel hat, Abschlüsse nämlich genannt. Wir haben eben Drohmittel, mit denen wir auch schlechte Vorlesungen ohne weiteres durchsetzen können. Aber es bleibt etwas übrig, und wir sollen ja an den guten Beispielen lernen, denke ich. Deswegen will ich noch ein gutes Beispiel nennen, Richard Feynman, der Tafelarbeit betreibt, der also technisch eins weiter ist, nämlich ein technisches Element die Tafel einsetzt.
Because in the future, there could be a wider range of experiments to compute a wider range of consequences, and you may discover then that something is wrong. That's why laws like Newton's laws for the motion of planets last such a long time. He gets the law of gravitation, calculate all the kinds of consequences for the solar system and so on, compared them to experiments, and it took several hundred years before the slight error of the motion of Mercury was developed. During all that time, the theory have been failed to be proved wrong and could be taken to be temporarily right, but it can never be proved right because tomorrow's experiment may succeed in proving what you thought was right wrong. So we never are right, we can only be sure we're wrong.
Ich muss an der Stelle sagen, heute Morgen hat jemand gesagt, dass man natürlich exzellente Technik haben müsse. Eine bessere Aufzeichnung aus der Zeit habe ich nicht gefunden. Es ist einfach... das Tragische, dass auch BBC-Aufzeichnungen in der Qualität nur noch in sehr schlechter Form sind. Feynman erklärt übrigens an der Stelle eigentlich Popper. Er nennt ihn aber nicht. Er erklärt, warum das Newton'sche Gesetz irgendwann falsch wurde, als der Merkur da auftauchte, und dass man da genauer nachdenken musste. Und das ist ja eine bekannte Störung. Also es ist ein interessantes Phänomen, das er erklärt dabei. Aber er benutzt die Tafel, und er benutzt sie in anderen Vorlesungen viel, viel, viel mehr, weil er eben die ganzen physikalischen Gleichungen genau hinschreibt. Das ist die Einleitung für eine Vorlesung. Also die Tafel ist nach wie vor ein zentrales Element. Dieses Bild dürfte nicht allzu alt sein. Ich schätze etwa 15 Jahre und da sieht man halt das, was Naturwissenschaftler für eine Minimalausstattung halten. Die Tafeln sind natürlich viel zu klein eigentlich, aber Viere müssen es schon sein, nicht? Also drunter kann man eigentlich keine naturwissenschaftliche Veranstaltung halten. Warum Hochschularchitekten derartige Sitzgelegenheiten auch heute noch bauen, auch hier im Hause bauen, wird mir nie erklärlich sein. Ich halte das für eine der übelsten Machenschaften, die man sich vorstellen kann, diese Sitzreihen mit Klappsitzen zu bauen. Möglicherweise ist das Medizin, aber ich bin nicht sehr sicher. Also es könnte also durchaus Chemie oder Physik auch sein.
Chemie-Physik soll auch aufgebaut.
Ja, klar. Diese Art, also das war für mich das völlige Entsetzen, als ich hierher gekommen bin. Und die Umbauten, also es gibt hier ja noch Hörsäle, die so aussehen, aber 120 Jahre alt sind. Aber als dann umgebaut wurde und wiederum diese Zwangsveranstaltungen aufgebaut wurden oder in Adlershof, wo wir nagelneue Gebäude haben und diese Art Sitzreihen und keine Steckdosen. Nicht? Ja, denn daran haben unsere Architekten nicht gedacht. Aber an solche, wahrscheinlich sind noch Löcher für Tintenfässer da, nehme ich mal. Das wird in irgendeiner Norm stehen. Aber auch das wird modernisiert. Hier ein Blick aus einer deutlich neueren Ausstattung in Heidelberg. Auch der Kollege benutzt die Tafel, aber er könnte den Overhead-Projektor benutzen, wenn er nicht seine Mappe draufgelegt hätte. Das ist wahrscheinlich naturwissenschaftlicher Psychologe, würde ich mal so von der Fliege her und von der letztlich Nutzung der Tafel her vermuten. Während wir hier zweifellos im nächsten Bild einen Physiker oder E-Techniker vor uns haben, der nicht einen Overhead-Projektor benutzt, sondern zwei, und zwar sehr lichtstarke. Und damit eigentlich auf den ersten Blick so eine Art Kathedralensituation erzeugt. Nicht? Also das ist, wobei die Bänke wiederum, da sage ich jetzt nichts mehr drüber. Ist auch wieder ein Audimax irgendwo, ich glaube in Hamburg. Trotzdem, die Technik geht ja weiter. Und hier sehen wir die Nutzung der Tafel, ich glaube in Bielefeld. Aber das geübte E-Learning-Auge sieht natürlich etwas ganz anderes. Da oben ist ein Beamer.
Und die weiße Wand
dahinter. Der wäre im Prinzip anschaltbar. Aber da es sich um Matrizenrechnung handelt, ist PowerPoint an der Stelle übrigens wirklich wenig geeignet. Es gibt ein paar Ecken, wo man PowerPoint als Werkzeug nicht gut verwenden kann. Das ist Mathematik zum Beispiel. Da ist es wirklich schwierig. Manche Teile der Mathematik schon, aber so Matrizen anmalen, das ist wirklich... Daneben haben Mathematiker wahrscheinlich eine genetische Variation, wo sie einfach Kreidestaub ständig brauchen. Das muss so sein. Und ich kann aus der Informatik auch erzählen, wir hatten, bis sich das jetzt durch Verrentung gelöst hat, muss man sagen, hatten wir ein riesen Problem mit unseren nagelneuen Räumen. Es gab welche mit grünen Tafeln, mit Kreide, und welche mit weißen Tafeln, mit solchen betäubenden Stiften. Und es war die Hauptaufgabe der Zuordnung der Räume war, die zu tauschen, sodass am Schluss jeder den Raum hatte, den er haben wollte. Das war bei mir der Punkt, wo ich mich auf Beamer dann hinorientiert habe, weil ich diesen Tausch nicht mehr ausgehalten habe, nervlich. Am Anfang des Semesters jetzt mal. Allerdings muss man über die Deutsche Universität vielleicht auch was sagen, dass sie sicher Geld verschleudert, das muss man schon, da muss ich Sarrazin recht geben, das tut sie gelegentlich. Aber in einem Punkt ist sie sparsam, in der Kreide. Die Deutschen haben die schlechteste Kreide weltweit. Es gibt staubfreie Kreiden, die kosten aber 10% mehr und deswegen haben wir die niemals. Wir sauen uns jedes Mal ein mit der Kreide und sind stolz darauf, dass wir etwas Geld gespart haben. Ich wollte über Vortragstechnik können. Technik reden, nicht im Sinne von handwerklicher Technik, sondern wie verändert sich. Der Beamer soll das Stichwort sein, der nächste Schritt ist Multimedia und da will ich einfach einen bezaubernden kleinen Ausschnitt aus einer Multimedia-Produktion unserer Universität zeigen. Ja.
Hi, I'm Harold von Witzke. I'm a professor at Humboldt University of Berlin, Germany, where I teach international trade and economic development in the College of Agriculture. I'm your instructor in this course. Right now we are in Berlin, Germany. It's 4:00 in the morning. The sun has barely cleared the horizon. So the city is fairly quiet at this early time of the day. So it's hard to believe that where we are, people have been up and at it for well over an hour. We are at the famous Berlin Produce Wholesale Market.
Okay, also man sieht, die Narrative ist zwar nicht auf der Ebene der Meisterdenker, die wir vorher gesehen haben, aber eindeutig eine spannende Geschichte, die erzählt wird. Und gleich auch so international, nicht? Also man muss bedenken, dass das hier für Studenten weltweit produziert wurde. Deswegen auch, this is Berlin, Germany. Damit man nicht denkt, das sei Berlin in New Hampshire oder in Maine. Die Frage ist ja, gut, also wir haben den Kollegen aus einer technischen Fakultät, der landwirtschaftlich-gärtnerischen, die sind da an der vorderen Front solcher Nutzung. Die Frage ist, ob die Informatiker das vielleicht noch besser hinkriegen. Und da möchte ich aus dem MIT, der Schmiede all dieser Dinge, auch einen kurzen Ausschnitt bringen, um zu zeigen, wie man am MIT mit diesen neuen Medien umgeht. Ja, es tut mir leid, das ist der Westhafen, das kennen Sie alle. So, ups, ja, das ist Abelson.
Now, let's very briefly look at how this gets accomplished. And I'm going to give no details. There's a giant pile of code in the book that gives all the details. But what I want to do is just show you the essential idea here. Worry about the details some other time. Let's imagine that we're compiling an expression that looks like there's some operator and there are two arguments.
Okay, also es lohnt sich an sich, diese Vorlesung vollständig zu hören, die man beim MIT auch vollständig runterladen kann im Rahmen von OpenCourseWare. Es sind 5 riesige Tafeln und Hal Abelson, der zu den besten Leuten in Programmiersprachen und Compilerbau gehört, erklärt alles an der Tafel. Er benutzt überhaupt keinen Computer, er benutzt keine Projektion.
Mit links, oder?
Ja, und er ist Linkshänder. Das fällt auch auf. Ich habe den Film nicht gespiegelt. Ja, ich komme damit eigentlich auch schon zur Zusammenfassung. Sie haben also, es ist ja verrückt, nicht? Wir halten jeden Tag eben diese unglaublich vielen Vorlesungen. Es gibt kaum Dokumente davon. Es ist eine wenig festgehaltene Technik. Und insofern sind Veränderungen von Vorlesungen nur extrem selten zu sehen. Und ich glaube nicht, dass die gesamte deutsche Universität aus Heidegger und Adorno bestand. Die hundsnormale Vorlesung wird nicht aufgenommen. Eine winzige Ausnahme machen jetzt diese Multimedia-Sachen, wo sie als Beiprodukt, wie bei dem Abelson, aufgenommen wird. Das ist ja ein Beiprodukt der ganzen Sache. Es geht ihm gar nicht darum, dass er aufgenommen wird, sondern sie wollen diese Vorlesung international verteilen. Nicht? Was geschieht also im Moment? Es bleibt die Spannung von Vorlesung und Vortrag. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und was sich jetzt dazwischen schiebt, sind eine Fülle technischer Mittel. Über eines haben wir heute geredet, nicht? PowerPoint wäre oder die Großfamilie der Präsentationssysteme ist ein Mittel, wie man von der Vorlesung ein Stück zum Vortrag kommt und in die andere Richtung. Im letzten Vortrag haben wir gehört, dass es ja gar nicht um Vorlesung geht, nicht? Also wir haben ja heute mehrfach gehört, Bereiche, in denen Vorlesung überhaupt keine Rolle spielt. Aber wenn sie eine Rolle spielt, dann kriegt sie solche Elemente dazu und man versucht etwas mit Vielfalt, mit Multimedia zu machen. Man möchte die Narration betonen, vielleicht die Motivation erhöhen. Aber eigentlich in Wirklichkeit geht es bei dem Ganzen in der Vorlesung darum, dass man Engagement sieht als Zuhörer und dass Begeisterung geweckt wird. Das sind alles keine informationstheoretischen Begriffe, interessanterweise. Es geht also nicht um den Transfer von Information, der natürlich irgendwie hoffnungsvoll stattfindet, wie immer, nicht? Also Transfer ist vielleicht das falsche Wort, aber Motivation und Begeisterung sind die entscheidenden Punkte. Und ob PowerPoint da eine Rolle spielt, kann nicht. Also da habe ich einfach keine Antwort dafür. Das mag sein oder mag nicht sein. Wir haben es letzten Endes einmal mit Theater zu tun. Die Vorlesung ist nah am Theater dran, sonst würden die Leute die Bücher lesen. Das würde reichen, nicht? Aber es gibt offensichtlich die Inszenierung, das Theater spielt eine Rolle. In den neueren Multimedia-Nomenklaturen heißt das Storytelling. Ja, gut. Das andere zweifellos ist Community Building, denn letzten Endes wird eine Vorlesung zusammengeschweißt. Für eine Zeit, für ein Semester ist eine Gruppe mit sich beschäftigt und entwickelt etwas. Es entsteht eine soziale Struktur. Deswegen gibt es die Vorlesung. Und deswegen wird es sie auch weitergeben. Und deswegen, wenn der letzte Overhead-Projektor in Staub zerfällt und PowerPoint nirgendwo mehr drauf läuft, wird es immer noch Vorlesungen geben. Weil diese Form der Narration und der der Gemeinschaftsgründung, glaube ich, unverzichtbar ist. Ob neuere Formen des Unterrichts wie Seminare nicht eine kurzfristige Neuerung, ich glaube 150 Jahre alt oder 180 Jahre alt, wesentlich an die Stelle treten. Das kann in einzelnen Gebieten so sein. Aber da, wo wir Massenpublikum haben, ist die große Vorlesung unverzichtbar. Einfach schon aus ökonomischen Gründen. Aber es gibt eben diese anderen Gründe dahinter. Damit wird die Gemeinschaft eines Semesters gegründet oder einer Institution. Und es gibt noch etwas anderes. Die Vorlesenden könnten nur sagen, ist mir ja wurscht, ob es da eine Gemeinschaft gibt oder nicht. Ich habe ganz andere Probleme. Ich forsche gerade an XY und schreibe gerade ein Buch über das und muss einen Forschungsantrag schreiben, damit ich überhaupt noch angesehen werde hier in der Uni. Also es gäbe gute Gründe, es nicht zu tun. Es gibt einen zweiten Grund, neben diesem offensichtlichen funktionalen Grund für die Universität. Die Vorlesung hilft beim Nachdenken. Das ist ganz simpel. Die Vorlesung ist eine wunderbare Gelegenheit, Unfertiges fertiger zu machen und dann, wenn es fertig ist, noch Fertigeres daraus zu machen. Und es ist ein großer Unterschied zum schriftlichen Fixieren oder auch zur Vortragstätigkeit auf einer Konferenz. Das sind verschiedene Sachen. Vorlesungen haben eine wunderbare, gleichförmige Antriebskraft in sich, die die Lehrenden nutzen können. Das ist am Anfang natürlich nicht sehr klar. Wenn man neu anfängt, hat man mehr Angst vor denen da unten und vor sich selber geht das alles. Aber mit der Zeit gibt es eben im Trott sozusagen, gibt es dann eine eigene Geschichte. Und ich will Kleist zitieren an der Stelle. Ich glaube, dass mancher großer Redner in dem Augenblick, da den Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde, aber die Überzeugung, dass er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den Umständen und der daraus resultierenden Erregung seines Gemüts schöpfen würde, machte ihn dreist genug, den Anfang auf gutes Glück zu setzen. Das ist keine Empfehlung für schlecht vorbereitete Vorlesungen, um das zu sagen, aber es ist ein Element, das notwendigerweise in jeder Vorlesung, wenn sie denn nur einen Funken von Lebendigkeit hat, drin bleibt. Wenn sie aber abgelesen wird, dann ist dieses Element bereits erledigt. Und wenn sie gar, wie ich das auch schon als Zukunftsmodell vorgeführt bekommen habe, einmal konserviert wird und dann nur noch abgespielt wird, dann kann das alles nicht passieren. Okay, ich danke Ihnen.